Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Und ich spreche hier in diesem Podcast über alle Themen rund um die Energieberatung mit interessanten Expertinnen und Experten. Die Solarthermie ist die wohl am meisten unterschätzte Form der erneuerbaren Wärmeversorgung. Das sagt Thorsten Lütten, Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, kurz DGS. Ja, und warum das so ist, warum sich das ändern sollte, seiner Meinung nach, wieso die Verbreitung der Technologie in den vergangenen Jahren etwas ins Stocken geraten ist und ob eventuell das kommende Gebäudemodernisierungsgesetz da vielleicht nochmal der Solarthermie einen neuen Schub geben könnte. Darüber möchte ich nun mit ihm sprechen in dieser Folge, in der es eben um die Solarthermie geht. Hallo, herzlich willkommen, Herr Lütten.
Hallo, Herr Strelitz. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch über die Solarthermie, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ich finde vollkommen zu Unrecht.
Gut, das ist doch ein guter Ansatzpunkt. Warum zu Unrecht? Also, oder anders formuliert, warum sollte man in Solarthermie-Technologie investieren?
Ich erinnere da noch mich, wie ich vor über 30 Jahren damit angefangen habe. Da war ich auf einer Verbrauchermesse und habe damals ein Photovoltaikmodul in den Strom der Besucherin gehalten. Und dann haben die Leute mich immer gefragt, dieses dünne Modul sich angeguckt, wo kommt denn da das warme Wasser raus? Das ist der Stand gewesen damals in den 90ern. Da war Solarthermie eigentlich allen bekannt und das Thema. Man hat etwas Blaues, schraubt es aufs Dach, die Sonne scheint drauf und dann wird Wasser durchgeleitet und warm gemacht. Solarthermie war allen bekannt. Mittlerweile ist das andersrum. Und wenn ich heute Solarkollektoren zeige, dann fragen die Leute sich, warum ist das Modul so dick und wie viel Strom macht denn das? So, wir haben eine ganz seltsame Situation. Die Solarthermie ist eine relativ alte Technologie, die komplett ausgereift ist. Es gibt immer noch Innovationen, aber diese Systeme, die Technologie ist komplett reif und industrietauglich und ist ein bisschen verdrängt worden. Sie hat aber Vorteile, die immer noch geblieben sind. Zum Beispiel, wenn ich ein Quadratmeter Dachfläche habe oder 10 oder 100, dann kann ich mit Solarthermie die 3- bis 3,5-fache Menge Energie auf dieser Fläche erzeugen wie mit Photovoltaik. Wenn ich Strom will, dann nutzen wir einen Solarkollektor. Da sagen wir immer Kollektoren bei Solarthermie, bei Photovoltaik sagen wir Module. Dann nutzen wir natürlich einen Kollektor mit der Wärmeproduktion nichts, wenn ich eigentlich ja Strom haben wollte. Das ist schon klar. Wenn ich aber Wärme will zum Duschen oder um das Haus zu heizen, warum soll ich dann mehr Strom produzieren und vor allem dann weniger aus der Fläche rausbekommen? Das ist also immer die Grundfrage, die sich so durchzieht. Welche Energieform möchte ich haben? Wie viel Fläche habe ich zur Verfügung? Und dann gibt es noch eine Menge andere Fragen für die Hausinstallation und Ähnliches. Aber da es oft um Wärme geht und in der Energiewende ist die Wärme der größte Brocken, also über 50%, warum machen wir denn nicht Wärme direkt? Und die Solarthermie ist dafür die Lösung.
Also hoher Wirkungsgrad, so ist die Hauptstärke sozusagen der Technologie.
Genau, genau. Und dazu gehört, sie ist super kombinierbar, quasi mit allem. Sie können sie mit Photovoltaik kombinieren, sie können sie mit Wärmepumpen kombinieren, sie können sie mit Biomasse, Gas, Öl kombinieren. Das wird alles auch gemacht. Und das heißt, wenn man eine Solarthermieanlage schon hat, vielleicht haben einige Hörerinnen und Hörer das jetzt hier schon, gibt 2,5 Millionen Anlagen in Deutschland, dann kann man die Anlage auch gerne da lassen. Und wenn ein Gas- oder Ölkessel jetzt raus soll und eine Wärmepumpe reinkommt, ja, dann ist die Solarthermieanlage damit weiter kompatibel und man hat weiter den Nutzen. Die Anlagen halten, ewig ist ja nicht richtig, aber weit über 20 Jahre, Anlagen, die 30, 40 Jahre halten, kennen wir und das Ganze ohne nennenswerten Leistungsverlust.
Ist denn das in der Regel so, dass sie dann, wird sie in der Regel als ergänzende Technologie dann genutzt?
Ja, ganz deutlich. Natürlich wissen wir, dass nachts die Sonne nicht scheint und natürlich wissen wir, dass im Winter der Heizbedarf hoch ist und dass dann aber die Sonnenleistung irgendwie ziemlich gering ist vom Himmel. Das wissen die alle Fachleute längst. Insofern sagt man, es gibt zwei Kategorien im Wesentlichen. Wenn wir jetzt so an Privathäuser und kleinere Anwendungen denken, dann ist das die klassische Brauchwasseranlage. Das heißt, da wird das Trinkwasser erwärmt, das wir dann zum Duschen brauchen oder für die Badewanne und Ähnliches. Und im Sommer kann ich dann eigentlich den Kessel auslassen, weil dann die Kollektoren das alleine schaffen. So, dann kriege ich vielleicht 15%, 20% vielleicht des Jahres Wärmebedarfs gedeckt, der im Sommer ja nicht zum Heizen gebraucht wird, sondern einfach zum Warmwasser bereiten. Und das können die Kollektoren alleine machen.
So. Und da das im Winter so nicht geht, es sei denn, ich würde die Solarkollektorfläche sehr, sehr groß machen und noch einen großen Wärmespeicher und Wasserspeicher dabei haben, sagt man nein, solarthermische Alleinversorgung macht man nicht, nur in Ausnahmefällen, sondern man kombiniert es dann mit Wärmepumpen zum Beispiel, die dann im Winter die Heizleistung höher ist.
Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen? Oder kann man so allgemein sagen, wann ergibt das Sinn, mit Solarthermie zu nutzen und wann eher nicht?
Na, man kann sich vorstellen, es gibt vielleicht Altbauten, die keine Warmwasserleitung haben, wo das Warmwasser über Boiler direkt an den Waschbecken erzeugt wird. Oder was vielleicht in den 70er Jahren mal als Wärmepumpenhaus gebaut war, dann gibt es diese Verrohrung so gar nicht. Oder wo vielleicht so ein Hauswirtschafts- oder Technikraum gar nicht die Möglichkeiten bietet, einen Wasserspeicher da irgendwie einzubauen. Oder wo die Dachflächen irgendwie komplett ungünstig sind, irgendwie sehr verschattet oder zerklüftet oder so. Also es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo man sagt, nee, das ist jetzt einfach nicht die beste Wahl. Da brauchen wir über Solarthermie nach einer kurzen Prüfung nicht weiter nachdenken und dann widmen wir uns anderen Techniken. Aber bei den allermeisten Gebäuden und Anwendungen kann man das machen. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn es zum Beispiel eine Dachfläche ist, wo Solarthermie drauf ist für diese Anwendung, wie ich es gerade beschrieben habe, dass dann da auf der Restdachfläche nicht vielleicht noch Photovoltaik liegen kann. Also auch das ist ja möglich.
Okay. Welche, also Sie haben ja gesagt, wir hatten einen relativ hohen Wirkungsgrad, wenn wir jetzt mal auf den konkreten Nutzen zu sprechen kommen, was für Einsparungen sind denn realistisch mit Solarthermie?
Also ich habe versucht es anzudeuten gerade, die Brauchwasseranlagen, sagen wir mal für ein Einfamilienhaus, dann haben wir vielleicht 6 Quadratmeter Kollektoren auf dem Dach, vielleicht auch 4, wenn es Vakuumkollektoren sind, gibt es verschiedene Techniken. Dann kann ich für die Warmwasseranlage ca. 15, vielleicht 20% der Gesamtheizenergie, die ich brauche, einsparen, weil im Sommer dann alleine für die Warmwasserbereitung sorgen, im Winter anteilig, aber dann insgesamt auf das Jahr wird das irgendwie 15-20% machen. Wenn ich eine größere Solarthermieanlage nehme, weil ich sage, ich möchte aber auch in die Heizperiode mit rein, da wo der Winter ausläuft oder wo es im Herbst schon kalt wird, wo ich noch heize oder anfange zu heizen, da die Sonne noch einigermaßen hoch steht, so im März oder November zum Beispiel oder Oktober, da kommt da noch eine Menge runter vom Dach. Dann nehme ich ein bisschen mehr Kollektorfläche auf dem Dach, speichere diese Wärme zwischen in einem Pufferspeicher und aus dem heraus gehe ich mit einem Wärmeüberträger oder Wärmetauscher dann in den Heizkreis hinein. So, das ist eine größere Investition, ein größerer Platzbedarf. Wenn ich sowas mache, dann komme ich auf Wärmeenergieersparnisse von 30, 40 oder auch mehr Prozent. Das kommt dann auf das Gebäude und auf die Nutzer an.
Okay, jetzt hatten Sie gesagt, ja, es gab, also, oder es lässt sich auch an den Zahlen ablesen, dass es in den vergangenen Jahren ja eine gewisse Stagnation gab, was die Nutzung oder die Verbreitung der Technologie betrifft. Woran liegt das dann Ihrer Meinung nach?
Das gibt mehrere Gründe. Und ich glaube, die Psychologie ist da ein ganz wichtiger Grund. Wir haben jahrzehntelang das Gefühl, sag ich mal, in der deutschen Bevölkerung gehabt, dass im Süden die Sonne scheint, im Norden nicht. Deswegen haben sich zum Beispiel in Norddeutschland irgendwie Solaranlagen jeder Technologie relativ spät erst durchgesetzt. Und diese Zweifel sind dann so geschwunden und dann hat sich auch Photovoltaik zum Beispiel im Norden sehr stark ausgebreitet. Die Photovoltaik, also Solarstromproduktion, funktioniert mit einem anderen Geschäftsmodell für den Gebäudeeigner oder den Dachbesitzer. Da kann ich eine Energie produzieren, den Strom, kann den einspeisen, kriege dafür Geld zurück von dem Versorger, der mich vielleicht sowieso schon mal ein bisschen genervt hat, weil ich von dem abhängig war. Das ist also so ein psychologisch sehr interessantes und sehr attraktives Modell. Ich kriege Geld. Bei der Solarthermie ist das ein anderes Modell. Ich habe meine eigene Wärmeerzeugung im Haus. Die kostet mich eine Summe X mit Gas oder Erdöl oder Holz, was weiß ich. Und dann packe ich mir Solarkollektoren da drauf und im Sommer versorgen die mich alleine. Mein Kessel bleibt aus, weniger Wartung, längere Haltung, ja. Und ich spare letztlich Geld. Ich bekomme keins, sondern ich gebe weniger aus. Und das ist offensichtlich für Menschen weniger attraktiv. So sparen ist irgendwie so, ist das nicht langweilig, ist das nicht spießig oder so. Aber Geld kriegen, das ist doch clever, oder so. Also dieses Momentum soll man nicht unterschätzen. Ein zweites Momentum ist, dass die Anlagen ja über das Handwerk gehen. Und wenn der Handwerksbetrieb überlegt, wie viel Umsatz kann er machen, in wie vielen Arbeitstagen mit seinem Team oder allein,
Dann überlegt er sich, okay, ich kann gleichen Umsatz machen mit der vergleichbaren Gewinnspanne vielleicht an weniger Tagen mit einer anderen Technologie. Dann wird er Solarthermie auch nicht mehr so bewerben dem Kunden gegenüber, denn dann fragt, Mensch, ich habe da ein Dach, da scheint die Sonne drauf, was soll ich denn tun, lieber Handwerker? Dann ist, ohne dass er das böse meint, der Handwerker verleitet zu sagen, komm, mach PV. Und dann kriegt er in einer Woche 3 Aufträge abgewickelt und nicht einen. So, das heißt, da haben wir so ein bisschen Interessenkonflikte. Die Technologie ist eigentlich besser, aber der Handwerker mag dann vielleicht nicht so richtig, weil er dann sagt, ich bin zwar eigentlich Rohrbauer, aber jetzt habe ich mich getraut, irgendwie auch mit Stromkabeln zu arbeiten und habe gemerkt, so schwierig ist das ja gar nicht. So, und plötzlich empfiehlt er dann gar nicht mehr eine hydraulische Lösung, Solarthermie mit Flüssigkeiten, sondern eine Stromlösung. Also das Handwerk spielt auch eine Rolle. Und dann gibt es auch noch andere Effekte wie Werbung und wie Förderprogramme und. Wir haben, die haben es angesprochen, ein stetes Wachstum gehabt der Solarthermieanlagen. Das heißt, es sind immer mehr geworden von Jahr zu Jahr. Die installierte Fläche ist immer größer geworden. Die CO2-Reduktion, die wir dadurch geschafft haben, bundesweit, ist immer größer geworden. Bis das, sagt man, 2023, 2024 den bisherigen Gipfel erreicht hat. Und jetzt haben wir sogar 2025 etwas weniger Fläche. Wir haben letztes Jahr circa 20.000 Anlagen in Deutschland dazu bekommen. Gleichzeitig sind aber vielleicht 40.000 oder 50.000 abgebaut worden, weil Menschen gedacht haben, ich mache jetzt, glaube ich, doch Photovoltaik oder ich mache eine Wärmepumpe und was soll, mein Handwerker weiß das nicht, wie er das miteinander verbinden soll, ach, dann bau das doch ab. Ja? Also da sind wir gerade an so einem kritischen Punkt, was sehr bedauerlich ist, denn die Anlagen halten noch und wer so eine Anlage auf Dach hat, der sollte sich wirklich mit dem Handwerker, der gut da drin ist und der so es öfter macht und nicht nur ab und zu mal ernsthaft auseinandersetzen und sagen, wie kann ich die weiter nutzen und wo kann ich auch auf Neubau oder auf einer Dachsanierung, die ich jetzt habe, Solarthermie einsetzen.
Ich glaube, vielleicht mal so, die Zahlen, Sie hatten jetzt schon ein paar genannt. Ich glaube, es sind aktuell installierte Kollektorflächen bundesweit knapp 22 Millionen Quadratmeter, glaube ich. Und im Anteil an der erneuerbaren Wärme sind bei der Solarthermie, glaube ich, 5%, hatte ich gesehen, glaube ich, beim Umweltbundesamt, wenn ich das jetzt noch richtig informiert bin. Und am gesamten Wärmeverbrauch in Deutschland wohl 2%. Also es ist eher eben, wie wir auch gesagt haben, es gibt eine Stagnation, das ist eher so eine ergänzende, hat so eine ergänzende Rolle, glaube ich, die Solarthermie, ne?
Ja, es war auch nie der Plan, den deutschen Wärmebedarf, auch nicht den eines Einfamilienhauses, komplett mit Solarthermie irgendwie umzusetzen. Wie gesagt, es gibt so etwas, es gibt solche Musterprojekte, das kann man sehr wohl schaffen. Das muss man aber richtig wollen, das muss dann architektonisch eigentlich auch vorher geplant sein. Und ein Bestandsgebäude kann man das eigentlich nicht schaffen. Und wenn ich mir zum Beispiel ein Mietshaus in der Stadt vorstelle, ob das nun Mannheim ist, Frankfurt oder sonst wo. Und da habe ich vielleicht ein vierstöckiges Gebäude und es hat vielleicht eine Dachbreite von 10, 12 Metern. Dann kriege ich auf dieser Dachfläche für die, weiß ich, 4, 8 Wohnungen darunter, kriege ich das einfach nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Ja? Dann muss man dann gucken, wo kriegt man es her? Ist das vielleicht eine solarthermische Fernwärmeversorgung oder anderes? Also es ist immer eine Kombination. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass wir bei der Energiewende nicht mit ein oder zwei Technologien hinkommen werden. Die Aufgabe ist so groß, dass wir alle Technologien brauchen. Und das heißt, man redet davon Hybridversorgung. Das heißt, man hat Strom- und Wärme-Sektorkopplung. Man hat aber auch innerhalb des Wärme- oder Stromsektors verschiedene Technologien. Wir brauchen sie alle, bis auf die fossilen.
Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der große Konkurrent ist Photovoltaik und quasi der Erfolg der Photovoltaik war dann so ein bisschen das Problem für die Solarthermie?
Ja, ich habe damals selber Anlagen verbaut und dass ich beide Technologien auf einem Dach unterbringen konnte, war die Ausnahme. Die Menschen wollten dann das eine oder das andere. Ging damals ja auch um mehr Geld, das zu investieren. Die Anlagen sind heute irgendwie deutlich günstiger. Heute wäre es mit dem gleichen Investitionsvolumen möglich, irgendwie das Dach komplett vollzubauen, beiden Technologien. Aber das war damals eher so die Entscheidung. Das hat sich lange so durchgezogen. Und wie gesagt, das ist auch so eine psychologische Entscheidung. Wenn ich das eine schon mache, dann bin ich doch gut, oder? Lieber Nachbar, liebe Familie, warum soll ich jetzt noch mehr machen? Also auch sowas spielt eine Rolle. Der Ansatz, den eigenen Haushalt, die eigenen Kilowattstunden, die man für Strom und Wärme verbraucht, komplett abzudecken, der ist sehr selten bei den Menschen der Fall. Und sie haben auf ihren Eigentümern auch oft nicht die Gelegenheit, das zu schaffen.
Ja, bei der Photovoltaik habe ich natürlich den Punkt, dass ich ja eigentlich flexibler damit bin, weil ich ja eben Strom bekomme, den ich ja unterschiedlich nutzen kann. Und im Moment gibt es ja auch so einen Trend zur Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe. Da hat die Solarthermie natürlich damit zu konkurrieren schwer, ne?
Das ist so. Und ich will auch keins verteufeln. Also wenn jemand sich entscheidet oder entschieden hat, entscheiden möchte, eine Kombination, wie Sie es gerade beschrieben haben, von Photovoltaik und Wärmepumpe zu machen, go for it, machen Sie das. Ja? Wie schneller wir die fossilen Brenner loswerden, irgendwie so umso besser. So, da will ich jetzt keine Grabenkämpfe aufmachen und keinen heiligen Krieg irgendwie vom Zaun brechen. Aber es bleibt ja die Frage, welche Wärmeform oder welche Energieform brauche ich eigentlich? Und natürlich kann ich Strom verheizen. Natürlich kann ich mit Strom so ziemlich alles machen. Das ist eine Edelenergie, die hat eine hohe Exergie. Wie man in Physik sagt, ist aber die Frage auch, ja, warum soll ich denn das machen? Warum soll ich denn, wenn ich eine einfache Energieform brauche von Wärme, warum soll ich die denn und sowieso nur niedertemperaturmäßig, also was reden wir denn? Wir reden von 70 Grad, die ich vielleicht im Gebäude brauche. Warum soll ich denn das mit Strom machen? So, und jetzt entscheidet aber der Käufer oder die Käuferin ja nicht, wie was sagen die Physiker, sondern welches Angebot habe ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was liegt mir gerade? Die steigen ja so physikalisch tief nicht ein, das darf man ja auch nicht erwarten. So, und dann kommt gilt das, was ich vorhin gesagt habe, eine Einspeisevergütung oder vielleicht noch einen Batteriespeicher sich daneben zu bauen, dass ich dann vielleicht ein bisschen Strom horten kann oder dass ich einen besonderen Tarif bekomme für die Wärmepumpe. Das ist irgendwie attraktiv, das ist irgendwie, sind relativ gut zu schnürende Pakete und das hat auch nicht den ganz großen Installationsaufwand. Da muss ich nicht irgendwie Rohre aus der Wand oder in die Wand oder so bringen, sondern da geht es um Kabelleitung. Das ist schneller gemacht. Das können sich Leute auch leichter vorstellen. Trotzdem bleibt die Solarthermie, wie gesagt, wenn sie schon da ist, irgendwie sinnvoll zu kombinieren mit einer Wärmepumpe oder kann in der Neuinstallation auch sinnvoll sein. Das gilt es einfach zu prüfen. Ich möchte hier kein Gegeneinander haben und kein Finger zeigen, sondern sagen, wir brauchen sowieso alles. Und ich sage das ganz deutlich, natürlich können wir uns eine Welt vorstellen, natürlich können wir uns Deutschland vorstellen, dass Photovoltaik und Batteriespeicher, Stromspeicher so billig werden und so massenhaft eingesetzt werden, wir Überschüsse im Sommer und tagsüber Photovoltaik und Wind einfangen und dann auch über die Monate sogar transportieren könnten und dann in der Heizperiode, wo wir wirklich viel Energie brauchen, verwenden zum Heizen. Wenn man das ein bisschen praktisch sich anguckt, dann kommt man zu dem Schluss, dass das nicht funktionieren wird. Wir haben einfach dann eine Stromversorgungslücke, es sei denn, wir haben eine gigantische Überproduktion von Batterien und von Photovoltaikanlagen. Wo sollen die alle hin? Wer soll das alles bezahlen? Und deswegen sagen Leute, die sich in der Technologie auskennen und im Markt auskennen, nie. Jeder einzelne Investor, jeder einzelne Hausbesitzer mag das so entscheiden. Bitteschön. Als Volkswirtschaft wird das nicht funktionieren. Wir laufen eine Stromlücke hinein in der Heizperiode. Und es ist dann sehr, sehr gut, wenn wir einfach jede Technologie, die es gibt, nutzen, um aus dem Wärmebedarf Stück für Stück was abzutragen. Und am Anfang sind es vielleicht wenige Prozent und hinterher merkt man aber, also die hätten wir sonst nur teurer hingekriegt mit Strom. Und gut, dass wir das haben und was am Anfang 5% sind, sind dann irgendwie hinterher irgendwie auch schnell 8 oder 10 oder 12. So, also das, wir haben diese Szenarien gerechnet, wir haben sie auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium gerechnet, ISE, Fraunhofer, andere Institute haben es durchgerechnet und haben gesagt, wie viel Terawattstunden die Solarthermie liefern kann und soll für Deutschland. Leider gibt es in Deutschland keine konsistente Energiepolitik und mit der nächsten Regierung ist das dann alles wieder vom Tisch und soll dann wieder anders gemacht werden. Also insofern hat auch da die Solarthermie drunter gelitten, auch andere Technologien, Biogas zum Beispiel oder Wind, hatten dann immer so eine Sägezahlenentwicklung. Das heißt, mal ging es rauf, mal ging es runter und irgendwann sagen dann auch die Hersteller und die Großhändler und die Handwerker, ich habe keine Lust mehr, ich kann mich auf nichts verlassen.
Eine Lösung könnte ja sein, vielleicht einfach beides miteinander zu kombinieren, also Solarthermie und PV, sprich PVT. Wie schätzen Sie das ein?
Da, glaube ich, ist die Psychologie wieder ein ganz wichtiger Treiber. Diese Kombination, ich habe sozusagen der Sonne zugeneigt, eine Solarplatte, sage ich es jetzt mal, und da sind dann oben drauf die Solarzellen und die Strom produzieren und auf der Rückseite habe ich, ich sage mal, ein wassertragendes Schlauchsystem, das dann die Wärme von diesen Zellen wegnimmt und dann irgendwie in einen Speicher zum Beispiel trägt. Diese Kombination und diese Idee ist brillant und die ist auch alt, ist auch damals in den 90ern auch schon gemacht worden, hat aber nie so richtig Durchschlag gehabt, die Produkte waren nicht so toll, es war relativ teuer. Heute gibt es Anbieter, die das wirklich in die Serienreife geschafft haben und ich glaube, viele Menschen, gerade im Einfamilienhausbereich, auch Planer und Hausbesitzer, greifen gerne darauf zu, weil sie das komplett fasziniert. Das spricht also die Psychologie wieder eine große Rolle. wo man sich sagt, ah, wenn ich das schon mache, warum dann nicht beides und nicht nebeneinander mit einem großen Platzbedarf, sondern einfach übereinander? Und das ist doch ganz schlau. Und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Das ist so. Und gerade wenn ich mit der Photovoltaik den Strom produziere, um dann gleichzeitig die Wärme zu produzieren auf der Rückseite und diese niedrigen Temperaturen, die ich damit erziele, 20, 25, vielleicht 30 Grad, mit meinem Heizsystem aber kombinierbar sind, weil ich Fußbodenheizung habe oder große andere Wärmeüberträger, Heizkörper in der Wohnung oder eine Wärmepumpe habe, die dann einfach nochmal 50 Kelvin draufpackt und dann bin ich da, wo ich hin muss. Dann kann man das machen. Es ist, glaube ich, im Moment noch relativ teuer und ich sehe es, das ist meine persönliche Einschätzung, nicht in der Großanwendung über 100 kW. Also ich sag mal, über eine Schule oder so hinaus sehe ich das nicht. Ich sehe es auch nicht in der Megawatt-Anwendung. Es gibt so eine Projekte pilotartig. Aber ich mag mich da täuschen. Ich weiß nicht, wo die Preisentwicklung hingeht. Vielleicht kommt das. Im Moment ist das noch in der Nische oder kommt gerade so ein bisschen raus aus der Nische. Nichts, was man jetzt schon beim Handwerk oder im Großhandel so wirklich auf dem Ladentisch immer sehen wird. Das ist noch so ein bisschen für Tüftler und Ameisen, die sich da wirklich reinknien. Und wo das hingeht, in 5 Jahren oder 10 Jahren, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Was im Moment auch noch schwer absehbar ist, aber trotzdem will ich es kurz ansprechen, weil Sie ja auch schon die Politik genannt hatten, im Rahmen des kommenden Gebäudemodernisierungsgesetzes, zumindest ist das jetzt so in dem Referentenentwurf vorgesehen, ist ja auch die Solarthermie als eine Alternative genannt, um die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Brennstoffe dann in dieser Biotreppe zu erfüllen. Könnte das der Solarthermie nochmal einen Schub geben?
Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Wir haben als Verband, wenn ich wir sage, dann mache ich die Solarverbände und dann besonders irgendwie auch die DGS, seit 1975 immer wieder für die Solarthermie geworben. Und wir tun das immer noch. Unverdrossen. Wir kriegen Aufs und Abs mit und wir sind mittlerweile schnell bescheiden geworden und freuen uns, wenn im Gesetzentwicklungsverfahren die Solarthermie immer wieder Einzug hält oder mal wieder Einzug hält. Und das hat sie hiermit getan. Das heißt, wir haben auch durch die Großanlagen, auf die kommen wir vielleicht später nochmal, es geschafft, die Solarthermie wieder auf die Agenda zu bringen und der Politik zu zeigen, auch den Industrieverbänden und den Kommunen dahinter zu zeigen, ohne Solarthermie wird es schwierig. Wischt das nicht einfach vom Tisch, sondern bringt es mit hinein. Und sie ist jetzt also wieder in einem Gesetzesvorhaben erwähnt. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, für die Biotreppe und über dieses Gesetz und seine Qualität im Besonderen möchte ich gar nicht so richtig sprechen. Ich denke, wir werden es nicht sehen in der Umsetzung, in der Anwendung. Ich denke, das wird vorher kassiert werden. Die verfassungsrechtlichen und volkswirtschaftlichen Einwendungen sind jetzt schon so stark. Ich glaube nicht, dass wir das so sehen werden. Im Moment gilt deswegen auch noch das Förderszenario aus dem BEG, das heißt, da sind wir eigentlich noch ganz safe, dass wir noch da eine Stabilität haben. Und jetzt muss man sich, glaube ich, nicht so sehr als mögliche Investorin oder Investor damit beschäftigen, was da jetzt morgen oder nächstes Jahr vielleicht für ein Gesetz erscheint. Aber das möchte ich nochmal zusammenfassen und betonen. Diese Politik, die Bundespolitik hat erkannt, Solarthermie ist eine Technologie, die man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Wir brauchen sie.
Okay, also warten wir erstmal ab, was das Gesetz, wenn es dann wirklich irgendwann mal umgesetzt ist oder gilt, was dann da tatsächlich drinsteht. Jetzt genau hatten Sie ja angesprochen, Thema Großanlagen. Also vielleicht ist die Zukunft der Solarthermie vielleicht ja weniger im Privatbereich, sondern dann eben eher im Bereich von solaren Großanlagen, also Stadtwerke oder Kommunen, die das dann als nutzen und damit dann die städtischen Fernwärmenetze speisen. Es gibt ja auch in der Industrie da eventuell die Möglichkeit, Prozesswärme zu erzeugen mit Solarthermie. Wo sehen Sie da die Entwicklung der Technologien? Welche Bereiche wird das gehen aus Ihrer Sicht?
Es ist natürlich noch eine große Glaskugel, aber wir wissen, dass wir heute schon deutlich weiter sind als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hätten wir nicht gedacht, dass es so viele Anlagen schon gibt. Baut gehen würde, die, ich sag mal, in der Megawattklasse sind, also, ich sag mal, Fußballfeld groß und dann nicht Solarmodule zur Stromproduktion auf der grünen Wiese oder auf großen Dächern oder alten Deponieanlagen oder so, also wirklich relativ wertlosem oder wenig wert seines Land, sondern dass es relativ viele Anlagen schon sind, die jetzt zu groß sind. Das ist also ein toller Erfolg und der Anfang ist schwer, aber wir haben jetzt bewiesen, dass es funktioniert und wir können sehen, dass in Deutschland alle Stadtwerke das als Option prüfen.
Ja, das ist ein Riesenerfolg und die Industrie ist da noch mal ein bisschen langsamer, könnte zwar schneller entscheiden, aber hat erstmal nicht so den Druck der Dekarbonisierung und des Umbaus, lässt sie da ein bisschen mehr Zeit mit, aber wir sehen, dass Minenunternehmen weltweit oder Brauereien, Lebensmittelindustrie sich schon sehr damit auseinandersetzt und auch schon erste Anlagen gebaut hat und dann irgendwie auch die nächsten schnellen Angriff nimmt. Also da ist etwas am Werden und das hat für, Sie haben vorhin die installierte Kollektor in Deutschland genannt, dass da misst man so ein bisschen den Absatzerfolg der Solarthermie. Damit, und wir haben, wenn wir den Einfamilienhaussektor sehen, die Kleinanlagen, die vielleicht 4, 8, 10, 12 Quadratmeter Kollektorfläche haben, eher im Abschwung. Das fällt aber nicht gleich so auf, wenn da 100 Anlagen vielleicht nicht gebaut werden, weil dann sind es immer nur noch 500 Quadratmeter oder so, die nicht gebaut wurden. Wenn dann aber eine Großanlage gebaut wird, und ich durfte daran selber teilhaben, ich habe mit 4 Anlagen 60.000 Quadratmeter Kollektorfläche verkauft, dann rumst das gleich. Das ist zwar nur eine Anlage, aber die bringt dann sehr viel mehr Fläche und auch sehr viel mehr Leistung. Insofern ist das etwas, dass wir den Abschwung, den wir hatten in der verbauten Kollektorfläche, aufhalten konnten mit Großanlagen. Und das ist ein neues Segment. Ich habe eben von Nischen gesprochen, also hier ein anderes Beispiel, wo etwas noch im Entstehen ist, aber schon bewiesen hat, dass es funktioniert. Und da glaube ich, anders als bei PVT, dass diese solarthermischen Großanlagen wirklich eine starke Zukunft haben. Wegen dieser Flächeneffizienz das 3- bis 4-fache, was ich dann in Energie rausbekommen kann pro Fläche. Und da muss ich auch noch einen anderen Aspekt bringen. Ich habe ja gesagt, wir kriegen eine Stromlücke. Aber wenn ich Solarthermieanlagen habe, dann haben die einen sehr, sehr geringen Strombedarf. Wofür brauchen die überhaupt Strom? Naja, das werden Flüssigkeiten durch die Kollektoren gepumpt. Die Sonne scheint drauf, die Flüssigkeit wird wärmer. An anderer Stelle wird die Wärme wieder entnommen und die kühlere Flüssigkeit läuft wieder durch den Kollektor. Also Pumpen brauchen Strom. Die letzten Anlagen, die ich mit einem Unternehmen gebaut habe, haben die Photovoltaikanlage im Kollektorfeld untergebracht. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, produzieren die Photovoltaikmodule den Strom für die Pumpen. Und das Ganze, und die Anlage läuft, ohne dass sozusagen das Gelände, auf dem die Anlage steht, einen größeren Stromanschluss braucht. Das heißt, das Netz, das Stromnetz außerhalb dieser Anlage wird entlastet. Da habe ich halt nicht riesen Wärmepumpenanlagen laufen oder andere Wärmeerzeuger, sondern ich habe die Solarthermie mit ganz geringem Strombedarf. Das sehen Sie auch an einer anderen Kennzahl. Sie kennen vielleicht aus den Wärmepumpen die Jahresarbeitszahl. Und da sagt man aus einer Kilowattstunde, vereinfacht gesagt, stimmt so nicht ganz, aber kann ich, sagen wir mal, 3 Einheiten Wärme rausholen oder vielleicht auch 5. Das ist dann so die Jahresarbeitszahl, 3 bis 5. Bei der Solarthermie kann man das auch machen und sagen, okay, ich habe eine Einheit Strom reingepackt, um die Pumpen zu betreiben. Und wie viele Einheiten Wärme kriege ich dann raus? Und dann sind es nicht 3 oder 5, sondern sind es 100 bis 120. Das heißt, wir haben vollkommen andere Dimensionen wegen dieser tollen Leistungsfähigkeit. Und damit entlasten wir auch die Stromnetze, wenn es in die Großanlagen geht. Und da sehe ich den Vorteil. Und die Industrie hat das gesehen, die Kommunen haben das gesehen, international wird das gesehen. Und Sie haben Prozesswärme angesprochen. Bei Fernwärme gehen wir über 100, 120 Grad nicht hinaus. Aber Industrie werden vielleicht mal 200, 300, 400, 600, 800 Grad Celsius gebraucht. Und auch das kann man solarthermisch mit Spiegeltechnik zum Beispiel erreichen. Das heißt, da steht die Solarthermie, glaube ich, noch einer großen Zukunft bevor.
Okay, also das heißt, es wird sich vielleicht eher dann weg vom Privatbereich bewegen und dann hin Richtung gewerblichen Sektor.
Das glaube ich. Das heißt, auch da, wir brauchen alles. Und ich will da niemand etwas vorwerfen, wenn er oder sie die eine oder andere Entscheidung trifft. Hauptsache so schnell weg wie von fossilen Brennstoffen, wie es geht. Und jeder mag da seine Entscheidung treffen und gut. Ja, da will ich nicht rummeckern. Irgendwie so, wenn wir jetzt gucken, wo ist das Entwicklungspotenzial? Ja, dann würde ich Ihnen da so recht geben. Bei den Großanlagen ist sozusagen mehr zu gewinnen mit der Solarthermie. Und man muss sich jetzt nicht darauf verbeißen, dass in den kleinen Anlagen jetzt noch so eine Renaissance irgendwie kommen soll. Wenn die Leute es nicht wollen, wenn das Handwerk das nicht will, dann ist es irgendwie auch so. Dann kann man da irgendwie auch nicht viel machen. Also es geht ja nicht nur um Physik und Förderprogramme, es geht ja eben auch darum, was die Menschen mögen.
Gibt es denn so technische Entwicklungen, die man jetzt vielleicht mal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, im Auge behalten sollte?
Ja, Ja und nein, ich komme mal kurz auf das Nein zurück. Im Sinne von, die Solarthermie ist ausgereift. Es gibt jedes Jahr noch neue Innovationen, also wird immer noch dran entwickelt. Das geht meistens in Richtung Steuerung, ob man jetzt künstliche Intelligenz in der Regelung mit einbaut, um Kombinierfähigkeit mit anderen Steuerungssystemen und anderen Wärmeerzeugern und Speichern. Die Wärmeerzeugung selbst ist mit einem Wirkungsgrad von 99% durch. Da muss man nichts mehr machen. Also das steht wirklich, auch die Haltbarkeit ist durch. Also wenn man über 30, 40 Jahre redet, ohne Leistungsverlust, irgendwie dann... Das ist einfach top. Da gibt's nichts anderes. So. Also, da ist nicht viel extra nötig. Da braucht man nicht weiter dran rumforschen, sondern es geht dann darum, wie kann man die Planung vereinfachen. Zum Beispiel Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie bietet da über den Landesverband Berlin-Brandenburg Workshops an, um Open-Source-Software unter die Planer und unter die Menschen zu bringen, um einfach selber das leichter planen zu können und mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren zu können. Das heißt, im Softwarebereich, im intelligenten Bereich, im Regelungsbereich, da tut sich viel, um das Ganze immer noch kompatibler zu machen, damit auch Planer, die diese Technologie nicht so verstehen, einfach wissen, okay, erzähl mir nichts von Details, wie viel Megawattstunden, welche Nennweite, wie viel Platz, so. Und dann habe ich das in der Software abgebildet und dann können sie damit weitermachen. Also das wird einfacher und effizienter in der Planung und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Okay, also auch bei der Solarthermie gilt, wie bei vielen anderen Technikbereichen, die Innovation liegt in der Software.
Ja, das ist tatsächlich so, irgendwie so die Hardware, die Physik ist mehr oder weniger durch. Da gibt's nochmal immer tolle Sachen, aber da muss man nicht drauf warten. Die kommen so oder so. Es geht jetzt darum, dass man nach vorne kommt und Hemmschuhe sind eben auch die Integration der verschiedenen Systeme gewesen. Wir haben am Anfang solarthermische Fernwärmesysteme gehabt für Stadtwerke, die haben sich dafür interessiert und dann wollten die von uns und anderen Anbietern, ist ja jetzt egal, eine Garantie haben. Ja, wie viel erzeugt denn das? Ich muss mich doch drauf verlassen können, ich muss doch meine Kunden versorgen. Und wir haben gesagt, das können wir euch nicht garantieren. Wenn ihr uns nicht sagt, wann habt ihr welchen Druck, welche Temperatur auf eurer Rohrseite, auf eurer Sekundärseite aus unserer Sicht so. Und da gab es ganz große Zurückhaltung. Das geht euch gar nichts an. Das sind unsere Daten. Und im Zweifel haben sie die auch gar nicht so richtig gehabt. So, aber das nur nebenbei. Und mittlerweile ist man da weiter. Und man weiß, man muss zusammen reden. Man spricht auf Augenhöhe und sagt, wir haben ja gemeinsam ein Problem. Und keiner kann es alleine lösen. Und da kommt jetzt diese Software und diese Kommunikation und Kooperation zusammen. Das heißt, die Menschen und die Technologien müssen miteinander reden. Und da ist dann wirklich der Schatz zu heben.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich für das Update zum Thema Solarthermie. War sehr spannend. Wir konnten auch jeden Aspekt im Prinzip jetzt hier auch nur anschneiden. Wer sich aber genauer mit der Thematik beschäftigen möchte oder nochmal die ein oder andere speziellen Fragen hat, der kann sich da auch auf der DGS-Seite schlau machen. Die entsprechenden Links, die würden wir in die Shownotes packen. Und dann hat man da nochmal eine Anlaufstelle auf jeden Fall bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Und wer auch noch sich darüber hinaus zu dem Thema weiter schlau machen möchte, dem möchte ich auch das Solarthermie-Jahrbuch empfehlen. Verfügbar im Gentner Webshop, herausgebracht von der Gentner Energy Media. Der Chefredakteur des Gebäudeenergieberaters war auch da federführend tätig, so nur als kleiner Hinweis. Ja, da packen wir dann den Link auch nochmal in die Shownotes. Und dann Herr Lütten, Sie heben den Finger, Sie wollten auch nochmal was sagen.
Ja, also herzlichen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ich freue mich immer noch und immer wieder, wenn über die Solarthermie gesprochen wird. Und auch Ihren Hinweis, den unterstütze ich vollen Herzens. Das Solarthermie-Jahrbuch ist so eine Leistungsschau, was im vorhergehenden Jahr in Deutschland so gebaut wurde mit ganz vielen Praxisbeispielen. Und das ist Technologie und Hersteller offen und neutral sozusagen. Da sieht man so die ganze Bandbreite. Das ist großartig. Ich durfte da auch schon was zu beitragen. Das ist wirklich immer so das Update, was geht gerade. Wo kann man das in der Anwendung sehen? Und mit unserem Verband sind wir halt irgendwie auch sehr interessiert an der, sagen wir mal, Energie und hier den Wärmewende von unten. Wir sind sehr regional organisiert mit 300.000 Mitgliedern und vielen regionalen Sektionen. Das heißt, mit einfachen Fragen kann man da hinkommen. In den Shownotes haben Sie es gesagt, hier gibt es dann die Links dafür. Wer vielleicht eine Investitions- oder Planungsentscheidung macht, der kann auf die Fachgruppe zugehen. Und wer sich vielleicht für die neuesten Softwareanbieter interessiert, der kann dann wirklich zu den Tüftlern und Ameisen stoßen und dann sich die Webinare anschauen. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Da freue ich mich über dieses Angebot hier so zusammenzuarbeiten und die Informationen auszutauschen.
Sehr schön. Ja, dann sage ich auch nochmal von meiner Seite, Herr Lütten, vielen Dank. nochmal für das spannende Gespräch. Und wir werden mal sehen, wie es mit der Solarthermie auch eventuell im Zusammenhang mit einem kommenden Gebäudemodernisierungsgesetz oder auch nicht weitergeht. Auf jeden Fall bleibt es eine spannende und effektive und effiziente Technologie.
Genau. Unser Motto ist Sonnenenergie für alle, für alles und für immer.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Gut, dann war das die 49. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um das Thema Solarthermie ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.